Hallo und herzlich willkommen zu Endlich erfüllt arbeiten, dein Podcast für Karriere und berufliches Ankommen. Mein Name ist Janike Stör und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Heute teile ich die Geschichte von Bettina Stock mit dir. Bettinas Geschichte macht so einiges besonders und in Bezug auf berufliche Umstiege würde ich hier die Besonderheit hervorheben, dass sie gar nicht so viel an der Sache als solche verändert. Sie tut es schon, sie geht über einen Umweg, kommt aber dann irgendwann zurück zu ihrer eigentlichen Tätigkeit, aber ändert alles an ihrer Haltung und der Art und Weise, wie sie ihre Arbeit macht. Und das finde ich total spannend und lade dich ein, da mal mit reinzugehen, mitzufühlen, was sich bei dir ändern würde, wenn du die Haltung verändern würdest oder wenn das Unternehmen, für das du arbeitest, seine Haltung verändern würde. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon einen großen Unterschied machen würde. Bevor es losgeht, möchte ich noch eine Einladung aussprechen. Am 2. Januar 2025 startet meine Challenge Entdecke deine Stärken. Sie ist kostenfrei, geht über 5 Tage. Am Ende der 5 Tage treffen wir uns noch zu einer Live-Session und wir kümmern uns darum, deine natürlichen Stärken zu entdecken und für dich ein Stärkenbild zu entwickeln, zu dem du wirklich aus ganzem Herzen Ja sagen kannst. Wenn du darauf Lust hast, dann melde dich sehr gerne an. Es gibt begrenzte Plätze, jetzt sind aber noch welche frei. Also melde dich schnell an über den Link in den Shownotes. Und ich würde mich freuen, dich in der Challenge begrüßen zu dürfen. Jetzt viel Freude bei dieser Folge, dein Janike.
Bettina, ich freue mich, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen und würde gerne mit dir gleich direkt ins Thema starten und zwar mit der Frage, was bedeutet für dich berufliche Erfüllung?
Vielen Dank erstmal, dass ich hier sein kann. Ich freue mich sehr. Und berufliche Erfüllung bedeutet für mich Freiheit, Zufriedenheit, Unabhängigkeit.
Sehr schön hast du das zusammengefasst. Nur 3 Schlagworte. Manche Menschen erzählen doch noch mehr, was sie brauchen und sich wünschen. Aber ich glaube, im Laufe deiner Geschichte wird deutlich werden, wie wichtig diese 3 Begriffe wirklich für dich sind. Also ich bin gespannt, das mit dir gleich zu erörtern. Du hast ja als Anwältin angefangen und zwar als Fachanwältin für Familienrecht. Wie kam es dazu?
Genau. Also ich hatte im Studium eine internationale Ausrichtung. Ich habe in Südfrankreich meinen Master noch im Europarecht gemacht. Ich habe in Brüssel bei der Europäischen Kommission und beim Europäischen Parlament gearbeitet und habe dort tatsächlich für mich das erste Mal festgestellt, das bin ich nicht und das ist nichts für mich und hier werde ich nicht glücklich, weil ich in so engen Hierarchien, in so engen Arbeitsabläufen eingebunden war. Das war für mich nicht kreativ genug. Nicht falsch verstehen. Die Menschen, die dort arbeiten, sind höchst qualifiziert. Die sprechen 3 bis 4 Sprachen fließend. Die sind super intelligent. Es war nur nichts für mich. Ich war dort nicht glücklich und zufrieden. Hinzu kam, dass mir Brüssel nicht gefiel, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, dort zu leben. Und Belgien ist nicht mein Land. Sorry an alle Belgier. Nicht persönlich nehmen. Und dann bin ich zurückgekommen. Damals nach Düsseldorf, nach Deutschland und habe dann erstmal geguckt, was mache ich denn jetzt überhaupt? Ich war völlig ratlos, weil für mich immer klar war, ich mache was Internationales. Und dann dachte ich, bleib mir ein bisschen treu und gehe zumindest in eine Steuerberatungs-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Dort hat man auch gerne und schnell internationalen Anschluss und war dann im Steuerrecht. Und das war so, ist mir sehr schwer gefallen bei mir. Ich habe dort keine Sinnhaftigkeit gesehen. Ich habe das nicht verstanden, warum man zur damaligen Zeit 50.000 D-Mark Beraterhonorar zahlt, um 100.000 D-Mark Steuern zu sparen. Und ich habe für mich, da stecken ja auch Werte dahinter, was man persönlich empfindet, immer gedacht, zahl doch lieber die 50.000 Euro Steuern mehr für Schulen, für Bildung, für Kindergärten, für welche Projekte auch immer. Aber das ist ja eine Frage der Wertigkeit und das war nicht ich. Und dann war ich wieder ratlos. Da war ich mal 1,5 Jahre und dachte, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich ein schönes Buch gelesen, die Quarter-Life-Crisis. Ich war ja noch keine 30 und habe mich dann tatsächlich etwas treiben lassen. Und habe dann, damals gab es viel mehr Bewerber als Stellen. Also eine Stelle zu bekommen war der Jackpot und der Joker Ende der 90er Jahre. Und als Jurist zumindest. Und habe dann ein Stellenangebot bekommen als Familienrechtsanwältin und dachte, oh du liebes Lottchen, jetzt musst du die schmutzige Wäsche fremder Leute waschen. Das wolltest du nie, aber mache ich jetzt einfach mal. Ich guck mal, wohin der Weg mich führt. Und der hat mich dahin geführt, wo ich heute bin. Es gab noch ein paar Schlenker und Umwege zwischendrin. So ist das Leben, das bringt es mit sich. Und habe dann aber festgestellt, im Familienrecht, oh Mann, ich bin nah am Menschen, es ist emotional. Jeder Fall ist anders. Es braucht so viel Vertrauen. Du brauchst so viel Skills in der Gesprächsführung, Grundwissen vom Psycho. Also es erweiterte sich und es wurde so facettenreich und abwechslungsreich und auch ein gewisses Maß, das glaubt mir nie jemand, aber kreativ in der Tätigkeit, dass ich im Familienrecht geblieben bin, weil es menschlich ist.
Und doch war das ja nichts, was von Dauer war. Also es kam dann ja doch nochmal zu einer Sinnkrise, würde ich sagen, oder?
Ja, absolut. Aber ich habe das 15 Jahre gemacht. Also ich war 15 Jahre, habe ich nur Familienrecht gemacht, meine Fachanwaltsqualifikation gemacht, eine Mediatorenausbildung gemacht. Und ich hatte aber im Laufe dieser 15 Jahre Berufstätigkeit, also relativ schnell tatsächlich gedacht, 80% der Scheidungen sind total überflüssig, wenn die Paare miteinander sprechen würden. Immer wieder wurde mir gesagt, ach wissen Sie, Frau Stock, da haben wir nie drüber gesprochen. Das weiß ich nicht. Da haben wir nie drüber gesprochen. Das weiß ich nicht, was man mal, haben wir nie drüber gesprochen. Ich dachte immer, naja, das ist ja, also wenn man nicht drüber spricht, kann man es auch nicht wissen. Und ich habe auch festgestellt, oft ist es, dass die Paare gar nicht wissen, wie man richtig miteinander spricht. Also ich meine jetzt keinen Smalltalk übers Wetter und das neue Auto, sondern wie gehe ich in die Tiefe und wie höre ich wirklich zu und wie höre ich das, was der andere sagt und ohne, dass ich auf die Lücke warte und nur dazwischen will. Und ganz oft wurde mir auch von einem der Partner gesagt, na ja, wissen Sie, Frau Stock, ich habe gedacht, er ändert sich noch. Also heirate ich jemanden, der mir von Anfang an nicht passt, fand ich auch irgendwie ein bisschen hinkend, um es mal so zu sagen. Also habe ich meine Mediatorenausbildung gemacht, um einen Werkzeugkoffer zu bekommen in Kommunikation, in Gesprächsführung, in Konfliktlösung. Und dann spitzte sich das aber über Jahre zu, dass ich immer mehr dachte, ich kann das nicht mehr machen, weil ich diese Streitigkeiten vor Gericht nicht mehr aushalten konnte und auch die Erlebnisse, die ich, also ich habe zum Beispiel mal eine Mutter vertreten, ich habe der alles geglaubt. Ich habe der alles geglaubt und vor Gericht stellte sich dann heraus, die Tochter musste vor Gericht aussagen. Wie alt war sie? Zwischen 12 und 14, würde ich aus der Erinnerung heraus sagen. Und hat dann, das machen die ja alleine, da ist kein Anwalt, das passiert nur mit dem Richter oder der Richterin. Und dann hat dieses Mädchen damals ausgesagt, dass die Mutter die Treppe herunter ein Bügeleisen nach ihr geschmissen hätte. Und der Richter guckte mich an und ich habe mich geschämt, mir war das peinlich, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, weil wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ja niemals dieses Mandat übernommen. Also das sind, es ist jetzt ein, aber das ist ein Beispiel von, ein weiteres Beispiel, dass einer Mutter das Kind mit der Geburt weggenommen wurde, mit der Entbindung, das Jugendamt stand hinterm Kreißsaal sozusagen, um es an den Vater zu geben, der aber selbst auch beeinträchtigt war durch alkoholabhängig. Also ich dachte irgendwann, ich kann das nicht mehr, weil das, was hier passiert und die Ergebnisse, die dabei rumkommen, auch nicht richtig sind und auch nicht ausgewogen sind. Und dann habe ich selber meinen Sohn bekommen. Ich bin erst mit 41 Mutter geworden. Das war 2013. Und durch dieses Mutterwerden hat bei mir nochmal so eine Werteverschiebung stattgefunden, gerade in Bezug auf, wie sehr leiden die Kinder unter einer Trennung? Was mache ich mit den Kindern in der Trennung? Die Kinder werden eingesetzt. Wenn ich keinen Unterhalt bekomme, siehst du das Kind nicht. Kontrolle wird über die Kinder ausgeübt. Und ich konnte mir das immer weniger für mich persönlich vorstellen, dass ich das irgendwann mal selber so mache. Mit meinem Sohn, mit meinem Mann. Also das war für mich, ich meine, dachte, das kann ich doch nicht machen. Ich bin doch Mutter. Wir haben uns doch für diese Elternschaft entschieden und sind doch auch in diese Verantwortung gegangen. Für was soll ich mich denn noch entscheiden? Ich meine, das Kind fällt ja, das bringt ja nun mal nicht der Storch. Weißt du, das war ja meine bewusste Entscheidung. Und dann musste ich aufhören. Das kam aber dann auch noch hinzu, dass kurze Zeit später also nach der Geburt meines Sohnes, meine Mutter verunfallte und pflegebedürftig wurde und ich war die einzige Angehörige. Und nochmal etwas später, also es ist eine Zusammenführung vieler Ereignisse, was nicht an einem Tag stattfand, sondern einfach sich zuspitzte, dass mein Mann mir offenbarte, du, ich habe ein tolles Jobangebot, ich gehe nach Wiesbaden. Und wir wohnten damals noch in der Nähe von Düsseldorf und ich dachte, Moment, ich habe ein Baby, ich habe eine gut laufende, seit 15 Jahren etablierte Kanzlei, also das heißt, ich habe nicht in Teilzeit gearbeitet, mein Baby war mit in der Kanzlei, war mit bei Gericht. Meine Vertretung sagte mir damals nach 14 Tagen, du, es tut mir leid, ich habe mich übernommen, ich kann das nicht mehr machen. Und ich hatte noch das Baby an der Brust und mir liefen die Hormone, der Hormonschweiß den Nacken runter und dachte, ah, ich muss gleich in die Gerichtsverhandlung gehen. Das war eine sehr außergewöhnliche Situation, um es mal so zu umschreiben. Dann, wie gesagt, verunfallte meine Mutter und mein Mann sagte, ich gehe nach Wiesbaden, du nur für ein Jahr, dann bin ich wieder da. Das hat natürlich erstmal zu einer kleinen Irritation in unserer Ehe damals geführt. Aber letztendlich war das der Sargnagel für meine Selbstständigkeit und auch für meine Anwaltstätigkeit. Alles kam zusammen. Ich dachte, ich kann es nicht mehr. Und ich habe das schon 4 Jahre gedacht, ich kann den Beruf nicht mehr machen. Aber ich wusste nicht, was ich sonst machen sollte. Ich habe keine Alternative gesehen. Und dann kamen diese Sachen on top. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt ist der Punkt für mich da, wo ich wirklich definitiv aufhöre.
Das klingt richtig heftig.
Ja, es war gruselig. Es war wirklich schlimm.
Wie ging es für dich weiter, als du entschieden hast, die Kanzlei aufzugeben?
Ich hatte ja noch das kleine Kind und die Mutter und mein Mann nicht an meiner Seite. Und auch ich habe keine Geschwister. Mein Vater ist schon früh verstorben. Das heißt, ich hatte auch keine Entlastung in der Kinderbetreuung oder nur wenig Ausweichmöglichkeiten. Und dann habe ich mir ortsnah in der Stadt, in der wir damals wohnten, eine Anstellung im öffentlichen Dienst gesucht. Und das hat super geklappt. Ich habe damals eine Bewerbung geschrieben und hatte 3 Stellenangebote in dieser einen Stadtverwaltung. Also bin ich in die Stadtverwaltung gegangen, was für mich damals der 6er im Lotto war. Die hatten einen Betriebskindergarten und ich hatte einen kurzen Anfahrtsweg. Ich konnte das in Teilzeit machen. Das war für mich super. Und die Stelle, die ich angenommen hatte, war in der im Unterhaltsvorschuss und dann dachte ich, ach, das ist super. Unterhalt ist das Thema, was ich seit 15 Jahren als Rechtsanwältin, als Familienanwältin mache. Da muss ich mich nicht neu einarbeiten. Das ist ein sanfter Übergang für mich.
War es dann so?
Also, ich wurde begrüßt. Überleg mal, ich habe ja meine Kanzlei aufgegeben. Das war ja für mich ein totaler Neustart. Und wie alt war ich dann da? 46, 45, irgendwas in der Altersspanne. Und dann wurde ich begrüßt von meinem damaligen Abteilungsleiter. Ich in der Küche, Frau Stock, ich wollte es Ihnen nur sagen, mir war das nicht recht, dass Sie kommen. Ich war damit nicht einverstanden. Ich habe diese Einstellungsentscheidung nicht unterstützt, weil Sie können mich ja 5-mal in die Tasche stecken. Und ich dachte, herzlich willkommen.
Ui.
Heute muss ich darüber lachen, weil es ja viel mehr über ihn aussagt als über mich. Also ich meine, das sagt ja alles. Das ist ja irrsinnig. Das war ein für mich recht interessanter Einstieg. Zumal, was noch hinzukam, ich mich natürlich unglaublich zurücknehmen musste. Also ich bin Anwältin und für alles verantwortlich. Ich hafte für alles. Du kannst mich für alles haftbar machen. Von dieser ganzen, ich muss alles wissen, ich muss alles können, ich hafte für alles, ich hatte 2 Mitarbeiterinnen, ich hatte 120 Quadratmeter Bürofläche, kam ich auf meinen Arbeitsplatz im 2-Zimmer-Büro, was ich auch schon furchtbar fand, und durfte dann tatsächlich das machen, was in meiner Stellenanweisung stand. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe das nicht verstanden anfangs, weil so viele Fragen und rechtliche Fragen und Problematiken dort an der Tagesordnung waren. Ich habe dann gesagt, aber ich weiß das doch, ich kann Ihnen doch helfen und das ist doch gar nicht schwer. Und ich habe so viel Berufserfahrung und ich habe doch die Fachanwaltsqualifikation. Und dann kriegte ich zur Antwort, nein, Frau Stock, aber es steht ja nicht in Ihrer Stellenbeschreibung. Auch das war für mich natürlich ein riesen Kulturwandel und ein ganz großer Kulturschock, dass ich trotz alles des Wissens, was ich hatte, aus meiner Perspektive, dann nicht mehr machen durfte als, hier trage ich eine 150 ein, darf Enter drücken und den Aktenrahmen beschriften sozusagen. Also es war damals noch nicht digitalisiert. Das war für mich schon sehr schwer, mich da einzugewöhnen.
Wie lange hast du es ausgehalten?
Fast 5 Jahre. Vielleicht 8 Monate später oder sowas ist meine Mutter gestorben. Und danach bin ich völlig in dieses Burnout gefallen und wirklich in diese in diesen unglaublichen Erschöpfungszustand, weil ich das ja auch viele Jahre einfach getragen und ausgehalten habe, diese Mehrfachbelastung, also dieses sich nicht mehr wiederfinden im Job, sondern einfach nur, also nicht zu sagen, ich bin ja Rechtsanwältin oder ich bin, sondern das war ein Job für mich, den habe ich gemacht. Und dann musste ich Anpassungsleistungen bringen. Das würde ich heute, weil ich ja auch in einer anderen Lebenssituation bin, im Leben nicht mehr machen. Also das wäre für mich ausgeschlossen, so unter meinem Ausbildungsniveau und auch unter meinem Könnens- und Wissensstand, der nicht anerkannt wird, mich anpassen müssen. Das war wahrscheinlich rückblickend auch ein Teil noch dieses Erschöpfungszustandes, in dem ich da war.
Es klingt schon auch verzweifelt, nach einer verzweifelten Situation, in der du dich damals befunden hast, bevor es jetzt zu diesem Burnout kam.
Ja, total, absolut, sehr.
Was glaubst du, was dich trotzdem darin gehalten hat?
Damals war das die Sicherheit. Also es war diese zwei Aspekte. Einmal die Sicherheit zu haben, im öffentlichen Dienst zu sein. Das andere war die Flexibilität in den Arbeitszeiten. Also ich konnte 50% arbeiten, 25%. Das war sehr gut für mich. Und ich hatte einen Job. Weißt du, ich habe da die Tür zugemacht. Und dann ist der Job da hinter dieser Tür. Also ich habe da nichts mit nach Hause genommen. Das so, wenn ich da raus war, blieb das im Rathaus, fertig. Und das ist natürlich mit eigener Kanzlei. Und bin jetzt zurückgegangen in meinen Anwaltsberuf. Ist das nicht so? Das nehme ich mit. Das nehme ich mit in den Feierabend, mit in viele Gespräche, mit auf Spaziergänge. Das nehme ich mit. Das beschäftigt mich. Das kann ich nicht ablegen.
Du bist dann ja nach deinem Burnout nochmal zurück in die Verwaltung gegangen.
Ja, genau.
Warum?
Wo hätte ich hingehen sollen? Also ich hatte gar keine Alternative. Ich hätte mir ja damals nicht nochmal ebenso wieder eine Kanzlei aufbauen können. Mein Kind war immer noch klein, mein Mann war immer noch in Wiesbaden und ich, wie gesagt, in Nordrhein-Westfalen. Das wäre einfach nicht möglich gewesen, das wäre nicht gegangen. Und dann auch noch immer, auch wenn ich nach 5 Monaten wieder arbeitsfähig war, war ja die Belastung nicht weg. Also die Erschöpfung war ja nicht weg aus dem Kopf und aus dem Körper und aus dem Geist, aus der Seele. Das dauerte ja noch, bis ich tatsächlich mich wieder ganz zusammengesammelt hatte und ich sozusagen wieder die Alte war und ich wieder in meiner ganzen Kraft gewesen bin.
Warst du manchmal sauer auf deinen Mann, dass er nicht an deiner Seite war?
Ja klar, absolut. Das hat zu ganz schlimmen Auseinandersetzungen zwischen uns geführt. Wie gesagt, wir haben das auch überwunden und wir sind ja auch immer noch verheiratet und mittlerweile lebe ja auch ich in Wiesbaden. Aber er war halt damals auch beruflich sehr unglücklich und er war in einem Unternehmen, was zerschlagen worden ist. Und er hat bis zum letzten Tag dort gesessen, weil es für ihn unfassbar schwer ist, sich zu bewerben und in diesem Bewerbungsprozess und sich verkaufen zu müssen. Er ist sehr introvertiert. Und wenn er dann natürlich auf Knopfdruck sich in so einem Bewerbungsgespräch verkaufen muss, mein Mann leidet sehr, wenn er in solchen Bewerbungsprozessen ist. Und das war für ihn natürlich auch das goldene Los, dass sein Chef gesagt hat, Herr Stock, ich gehe nach Wiesbaden, ich habe da eine neue Geschäftsführerposition, möchten Sie mitkommen? Ich brauche einen neuen Leiter Controlling. Und das war für meinen Mann ein Geschenk des Himmels. Und er hat sich super gefreut und hat sofort Ja gesagt, ohne das mit mir zu besprechen. Er hat aber auch, das muss ich dazu sagen, nachdem er gemerkt hat, wie ich reagiert habe und in welche Verzweiflung mich das gestürzt hat, hat er auch gesagt, ich sag das ab. Ich rufe an und ich sag diesen Job ab. Und das wollte ich nicht, weil ich ja natürlich auch wollte, dass er beruflich glücklich ist und dass er weitergeht. Und ich kann ja nicht meinem Mann sagen, sag diesen Job ab, weil ich ihn dreifach belaste. Das hätte er mir ja auch immer vorgehalten. Also das wollte ich einfach nicht. Ihm sollte es ja auch gut gehen. Und ich wollte das ja auch für ihn.
Du sagst, es sollte ihm auch gut gehen. Nur dir ging es ja nicht gut.
Aber mir ging es die ganzen Jahre davor gut. Und als ich die Kanzlei aufgebaut habe, war mein Mann immer für mich da. Und er hat mich in 15 Jahre lang in allem immer unterstützt und war immer an meiner Seite, hat alles auf und abgefangen. Und natürlich war das zeitlich vom Universum vielleicht etwas tückisch geplant, aber er war an der Reihe, trotz der Umstände. Das war wichtig.
Kommen wir zurück zu deinem Job in der Verwaltung. Er endete irgendwann.
Genau, ich habe dann noch zweimal gewechselt. Ich war dann erst bei der Unterhaltsvorschusskasse und dann in der Widerspruchsstelle vom Sozialamt und dann bin ich in die Widerspruchsstelle vom Jobcenter gegangen. Ich habe dann aufgehört, weil wir dann uns entschlossen hatten, in Nordrhein-Westfalen sozusagen einzupacken, das Haus zu verkaufen und ganz nach Wiesbaden zu gehen.
Und was hat dich in Wiesbaden erwartet?
Ich war super glücklich, weil ich tatsächlich, wir sind am 31. März umgezogen und am 1. April habe ich meine neue Stelle angefangen. Also für mich war das großartig, war nicht arbeitslos, ich hatte keine Lücke im Lebenslauf. Ich fand das perfekt und ich hatte gedacht, boah, ich habe eine super Stelle gefunden. Das war eine Referentenstelle, also tatsächlich auch eine akademische Stelle. Das war für großartig und zwar fürs Familienrecht und Sozialrecht. Und dann, also das waren Jahre unglaublich, begrüßte mich dieser Chef, also er hat doch ungefähr 2 Wochen gewartet, der mich ja selber ausgesucht und eingestellt hat, bat mich dann kurz nachdem ich angefangen hatte in sein Büro, nahm die Brille ab, setzte auch ein ganz ernstes Gesicht auf und sagte, Frau Stock, wir müssen reden, ich muss Ihnen was sagen. Brille wurde abgesetzt, ich habe ein Problem mit Frauen. Also ich war so perplex, ich hatte nichts zu erwidern. Und dann kam es zu Szenarien, der kam dann auf den Flur und diese Büros waren auf diesem Flur so wie so Einflugschneisen angereiht. Soldaten, Appell antreten und stammstehen. Und ich dachte so, ich fühle mich nicht angesprochen. Also das ging nicht. Da habe ich in der Probezeit gekündigt, da bin ich gegangen. Das wäre auch niemals gut gegangen. Und ja, habe dann gedacht, was mache ich jetzt? War immer noch, oder wir waren gerade hier angekommen. Ich wusste nicht, wie die Straße rechts oder links heißt. Ich, weißt du, der Edeka war neu und du musst dich ja erstmal komplett orientieren und ankommen. Und rückblickend denke ich auch, ich hätte mir auch die Zeit nehmen sollen, hier anzukommen. Also mache ich mir jetzt auch keinen Vorwurf, aber ich hätte vielleicht etwas langsamer vorangehen sollen. Dann habe ich mich neu beworben und war auch dann super glücklich. Ich hatte 6 Kilometer entfernt. Wir wohnen hier sehr ländlich. Du hast immer viel zu fahren und keinen ÖPVN. Habe ich 6 Kilometer entfernt eine Abteilungsleitungsstelle bekommen bei einer Stadtverwaltung des Kreises. Und war dort Abteilungsleitung und der Job hat mir super viel Spaß gemacht. Das war super abwechslungsreich und lebendig und vielfältig und breit aufgestellt. Und das war jetzt auch nicht so sehr juristisch und intellektuell gut zu stemmen. Aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war toll. Also so viele verschiedene Menschen und das war super. Und ich hatte dann noch, ich hatte einen sehr schwierigen Einstieg. Der Tag, an dem ich anfing, wurde ich dann begrüßt mit, dass meine Vorgesetzte leider an dem Sonntag davor verunfallt sei und das nächste halbe Jahr ausfällt. Ach so. Dann gab es noch 2 weitere, also das waren 3 Abteilungen und eine Chefin oben drüber. Meine 2 Kollegen, die eine ging in den Mutterschutz und der andere Kollege war in Elternzeit. Also es war niemand da, außer mir. Erster Tag. Wir hatten Gasmangellage. Zu der Zeit war das. Und ich fing an zu rotieren. Ich kannte die Strukturen nicht, niemand im Haus. Ich hatte noch niemals Berührung mit Katastrophenschutz und Gasmangellagen vorher in meinem Leben. Ich habe Paare geschieden, ja, und habe mich durchgekämpft und habe dann tatsächlich von dem Bürgermeister dieser Gemeinde zu Weihnachten noch ein persönliches Dankeschreiben bekommen für den wilden und doch erfolgreichen Einstieg und dass ich das durchgehalten habe. Dann gab es 3 Monate später diese Jahresbewertung. Auch die war es super ausgefallen und ich war super zufrieden. Nochmal 3 Monate später haben sie mich gefeuert. Und meine Chefin war 3 Wochen im Urlaub, kam aus dem Urlaub zurück, rief mich an und sagte, Frau Stock, ich möchte Sie zu mir bitten. Und ich möchte Ihnen sagen, der Personalrat und das Personalmanagement ist auch hier. Wir möchten Sie zum Gespräch bitten. Naja, da weißt du ja schon Bescheid. Nach Diggerlikör dir Trapsen. Also bin ich nach vorne gegangen und dann wurde mir offenbart, Frau Stock, wir möchten uns gerne von Ihnen trennen. Ich war so in Schock, ich konnte gar nichts mehr denken, gar nichts mehr sagen. Ich war in Schockstarre, weil ich dir auch bis heute nicht sagen kann, warum. Ich habe es bis heute nicht erfahren. Ich bin natürlich ins Kündigungsschutzverfahren gegangen und bis zum Termin zur mündlichen Verhandlung vom Arbeitsgericht Wiesbaden wurde mir nicht erklärt und nicht gesagt, warum meine Vorgesetzte, so muss ich es reduzieren und zuspitzen, sich von mir trennen wollte. Sie hätte ja jederzeit sagen können, Frau Stock, ich kann Sie nicht leiden. Es klappt nicht mit uns beiden. Suchen Sie sich was anderes. Was auch immer dahinter steckte. Sie haben nichts vorgetragen, auch im Termin zur mündlichen Verhandlung nicht. Und wir haben uns dann, so wie es halt ist, auf einen Abfindungsvergleich geeinigt.
Ich stell mir vor, dass dir der Boden in diesem Moment unter den Füßen weggezogen wurde.
Alles. Total. Total. Und ich war wirklich in Schock, auch im körperlichen Schock. Das war Ende Juni. Wir sind im August in Urlaub gefahren. Ich bin wie ein Zombie, selbst im August, wie ein Zombie durch diesen Urlaub gelaufen. Das war wirklich, als wäre ich gelähmt. So fühlte sich das an. Und im Dezember fragte mich, meine Tante, die Nenntante, die sagte dann, wie geht's dir denn? Kannst du dir denn jetzt vorstellen, wieder zu arbeiten? Das war Dezember, das war um Weihnachten herum. Und da habe ich gesagt, so langsam, aber ich habe Angst. Also das dauert ganz, ganz lange. Bin dann auch in ein Coaching gegangen und zur, sagen wir mal, Berufsorientierung, zur Selbstfindung. Ich weiß gar nicht, wie es richtig, aber ich habe ein Coaching gemacht, 3 Monate, um überhaupt wieder zu mir zu finden. Also das war für mich sehr, sehr erschütternd.
Glaube ich sofort. Gerade weil ja auch Verstehbarkeit so wichtig ist, ne, um mit Krisen umzugehen, das einordnen zu können, für sich irgendwie ja zu einem Verstehen zu kommen. Und wenn dir das verwehrt, ist das echt ein Schlag ins Gesicht.
Ja. Ich habe letzte Woche tatsächlich zufälligerweise eine ehemalige Kollegin in Wiesbaden im Geschäft getroffen und die sagte, wie schön, dass ich dich treffe. Ich habe versucht, deine Handy, ich wollte mit dir, was ist passiert? Ich sage, ich kann es dir nicht sagen. Wir fanden das alle seltsam und dubios und keiner kennt den Grund. Und weißt du, aus dem öffentlichen Dienst gekündigt werden, was mussten da machen? In die Portokasse des Bürgermeisters, also ich weiß es nicht. Ich weiß es bis heute nicht. Und mittlerweile bin ich auch tatsächlich an dem Punkt, wo ich sage, es ist mir auch egal.
Wollte ich gerade fragen, nagt es noch an dir? Aber schön, dass du es überwunden hast. Was wurde dadurch möglich?
Das, was ich heute habe, das ist das. Na klar, nagt das noch an mir. Natürlich ärgert mich das noch. Das ist ja klar, weil es ist ja nicht schön, wenn so mit einem umgesprungen wird. Aber rückblickend ist es wirklich, wirklich so, dass ich sehr dankbar bin für das, dass es so passiert ist, weil es mir jetzt beruflich super gut geht. Ich mache wirklich das, was ich dank Coaching, dafür war das so wertvoll für mich, weil ich zu dem gefunden habe, was ich machen will, was ich bin, was mich wirklich erfüllt, was mich mit Freude erfüllt und mit Motivation, mit, ja, wenn man das noch mit 53 sagen kann, Begeisterung. Da hat das Coaching, das hat wirklich geholfen und auch diese Auszeit geholfen, wieder auf den Weg zu kommen und endlich den Weg zu finden, der stimmig und richtig ist. Also ich habe mich wieder selbstständig gemacht. Mein Sohn ist ja jetzt schon größer, mein Mann ist an meiner Seite. Wir sind angekommen, wir haben ein soziales Netz, ich weiß jetzt, wo der Edeka ist und habe mich so klein und nischig aufgestellt, auch dank Coaching und Support durchs Coaching, was ich hatte, dass ich gesagt habe, ich mache nur noch einvernehmliche Scheidungen. Das heißt, ich hole mir über die Mediation die Paare zusammen, ganz alles digital, alles online, in einen gesicherten virtuellen Raum und wir klären alle Konfliktthemen kommunikativ. Natürlich gibt's von mir faktenbasiert. Es geht hier nur faktenbasiert, Informationen und das ganze Familienrechtliche, den Rahmen und das Konstrukt hinten dran. Das ist ja die Basis, auf der wir überhaupt verhandeln können. Und wir verhandeln, ich moderiere diese Konfliktgespräche, diese Verhandlungsgespräche. Ich interveniere natürlich auch so, dass wir ein Einvernehmen finden, ein Einverständnis finden. Das wird schriftlich fixiert, entweder privatschriftlich oder notariell, so wie es geboten ist pro Fall. Und dann können wir die Scheidung bei Gericht einreichen. Und dieses reine Scheidungsverfahren ist eine Formalität, ist ein kleines Verfahren. Der Termin dauert 10 Minuten. Und das finde ich sehr schön, weil es so viel spart. Die Kinder sind nicht involviert. Du kannst Eltern bleiben. Du hast die Möglichkeit, ich kann das nicht begründen, aber ich kann Impulse setzen und sozusagen die Stütze bieten, die Anfangsstütze dafür, dass sich das Paar, was sich auf der Paarebene getrennt hat, später, es dauert, auf einer Freundschafts- oder reinen Elternebene, aber auf einer Vertrauensebene wiederfinden kann. Und das sind alles Werte, die für mich sehr wertvoll sind, weil ich das selber für mich, wenn ich mich mal von meinem Mann trennen sollte, so haben möchte. Und das ermöglicht einem vielleicht nicht in der akuten Trennungssituation, aber 2 Jahre später zurückzublicken und zu sagen, ich danke dir für die Zeit, die wir hatten, für die tollen Kinder, die wir haben. Danke dir, dass ich der Mensch werden konnte, der ich heute bin. Und ein Stück des Lebens sind wir zusammengegangen. Und dann kam die Haltestelle, an der einer von uns aussteigen musste. Und jetzt kann ich aber weitergehen. Und wenn ich 20 Jahre mit jemandem zusammen war, und wir haben 2 bis 4 gemeinsame Kinder, dann bleibt das immer ein Bestandteil von mir. Das lösche ich ja nicht. Das hat mich geprägt und das nehme ich auch mit in mein zukünftiges Leben, in meine neue Partnerschaft. Und ich nehme es mit, wenn ich Enkelkinder bekomme, wenn meine Kinder heiraten. Ich nehme es mit, bis meine Kinder mir das letzte Geleit geben. Und ich finde, wenn man so diese ganze Spanne berücksichtigt, diese Lebensspanne und nicht nur diesen Moment der Trennung, ist das ein viel schöneres Arbeiten für mich und ein sehr erfüllendes Arbeiten und ein erfüllendes Konzept, um es mal so zu nennen. Und da bin ich heute sehr, sehr dankbar, dass ich dahin finden durfte, nach diesen vielen Rollercoaster-Jahren.
Das berührt mich total.
Danke.
Was glaubst du, war notwendig, um genau diese Arbeit für dich finden zu können?
Diese Erschütterung, diese tiefe Erschütterung, diese Lähmung, also wirklich diese Erschütterung und sich denken, und jetzt, ich weiß nicht weiter. Ich bin an einem absoluten Stopp angekommen. Und ich sehe hinter diesem Stopp keinen Weg im Moment. Aber ich brauchte dieses absolut, also wirklich diesen Rausschmiss, um ihn so zu, ja, diesen Schock, dieses Stopp. Und dann tatsächlich brauchte ich auch dieses Coaching und die Begleitung, um, ja, in das neue Leben von mir zu finden.
Was würdest du anderen mit auf den Weg geben, die gerade vielleicht noch nicht direkt vor dem Stoppschild stehen, aber nah dran sind und es eigentlich schon sehen können?
Mutig zu sein. Ich war nicht mutig, also wirklich mutig zu sein. Und jetzt muss ich das vorsichtig formulieren, weil wir haben ja alle wirtschaftliche Verpflichtungen. Und natürlich darf ich nicht ins Nichts und springen oder eine Kurzschlussentscheidung treffen. Aber gut geplant, mit einem guten, vernünftigen Plan und einer guten Zielsetzung in die Aktion gehen, umsetzen, machen und nicht verharren in, was ich ja getan habe, in einer vermeintlichen Sicherheit. Und immer an sich glauben. Also ich finde, das Wichtigste ist, wenn man nicht ans Leben glauben, daran glauben, dass das, was passiert, gut gemeint ist, dass das wohlwollend gemeint ist, auch wenn das erstmal vielleicht auch für viele Monate nicht so wirkt. Aber ich glaube, dass das tatsächlich so ist.
Was wünschst du dir für deine berufliche Zukunft, Bettina?
Tatsächlich wünsche ich mir im Moment, dass ich noch lange so arbeiten darf, wie ich zurzeit arbeite, weil es sehr, sehr schön ist. Ich bin so, wir kommen zurück auf den Anfang, frei bin, frei in meiner Tagesgestaltung, in meiner Arbeitsgestaltung. Ich habe bisher wirklich einen ganz tollen Umgang auch mit meinen Mandanten, weil das durch dieses ganzheitliche Konzept ist das natürlich auch sehr nah und sehr vertrauensvoll, auch sehr intensiv. Deswegen muss ich auch immer gucken, dass ich nur eine begrenzte Anzahl an Mandaten annehme. Sonst kann ich das nicht so bearbeiten, wie ich das möchte. Und das empfinde ich als unglaublichen Luxus für mich persönlich. Lebensqualität meine ich damit mit Luxus. Und ich wünsche mir, dass das tatsächlich, dass ich das noch einige Jahre so machen und umsetzen darf.
Bettina, Ich danke dir, dass du deine Geschichte mit mir und uns geteilt hast. Und ich wünsche dir, dass es genauso kommt, wie du es dir wünschst. Alles Gute für dich.
Ich danke dir von Herzen. Danke.
Das war die Geschichte von Bettina Stock, die ich total inspirierend finde. Und ich finde ihre Arbeit, also die Art und Weise, wie sie Menschen ermöglicht, getrennte Wege zu gehen, aber dennoch sich in die Augen schauen zu können, total berührend. Und ich denke mir, wenn wir alle mehr auf unser Gefühl vertrauen würden, wie sich die Arbeit für uns stimmig anfühlt, wie sie zu unseren Werten passen würde, dann würde sich einfach sehr, sehr viel verändern. Wir sind fast am Ende dieser Reihe angekommen. Morgen kommt noch eine letzte Umstiegsgeschichte, gefolgt von einer Einordnung von mir als Coach zu diesen Umstiegen, was wir daraus lernen können, was du mitnehmen kannst, was du für deinen eigenen Umstieg anwenden kannst. Das kommt übermorgen und danach geht es schon los in die Challenge Entdecke deine Stärken. Sie startet am 2. Januar. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Vielleicht hast du dich schon angemeldet. Wenn du es noch nicht hast, findest du den Link in den Shownotes. Ist kostenfrei, geht über 5 Tage und du wirst auf jeden Fall eine Menge für dich mitnehmen. Ich freue mich, dich dort begrüßen zu dürfen und freue mich auch, dich morgen an dieser Stelle wiederzusehen. Wünsche dir jetzt noch einen ganz wunderbaren Tag. Alles Liebe, dein Janike.